Hallo.
Hier sind Tanja.
Und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag. Tanja.
Ja.
Das ist auch immer so mit deinem Ja.
Das habe ich mittlerweile aber etabliert, ne? Da kann ja. Ich nicht mehr mit überraschen.
Gut. Ja, wie starten wir denn heute eigentlich?
Ja, ich habe mich gefragt, ob du heute mal wieder eine Kurzgeschichte am Start hast.
Ja, habe ich.
Das war ja deine Idee ursprünglich,
genau,
ne?
Genau, und ich habe sogar eine.
Super.
Deine war ja letztes Mal auch ganz gut und ich habe heute auch eine sehr kurze.
Eine kurze Kurzgeschichte.
Eine kurze Kurzgeschichte. Und zwar, wir begeben uns in ein Waldstück in die Türkei, der Ort Kisan. Das Ganze hat sich zugetragen im Januar 2021. Da geht durch dieses Waldstück ein Spaziergänger und sieht so in der Ecke so ein Bündel Papier und nimmt das so auf. Und da war ein abgetrennter Arm drin. Und dann ist er mit diesem Arm halt zur Polizei. Das finde ich ja schon so krass, dass der den Arm so nimmt und damit
ja,
zur Polizei geht.
Ich hätte es sofort fallen lassen und die Polizei gerufen.
Genau. Und da haben die Fingerabdrücke genommen und konnten das tatsächlich einer vermissten 32-Jährigen zuordnen. Und weitere Spuren ließen auf den Vater schließen. Was das im Einzelnen für Spuren waren, ist leider nicht bekannt. Mhm. Jedenfalls ging es um die 32-jährige Didam, die als Bauchtänzerin gearbeitet hat und die eines Abends betrunken nach Hause gekommen ist und deswegen mit der Mutter richtig Stress hatte. Und der Vater ist dazu gestoßen und hat gesagt, sie möchte mit ihrer Mutter halt respektvoller umgehen. Mhm. Und das ist, hat sich so weit eskaliert, dass der Vater komplett ausgerastet ist und die Tochter erwürgt hat. Der Vater war Mitarbeiter in einem Dönerimbiss und hatte somit auch eine Tiefkühltruhe im Ladengeschäft unten. Und er hat kurzerhand die tote Tochter zerteilt und in dieser besagten Tiefkühltruhe aufbewahrt.
Auch risikoreich, ne?
Ja, aber vielleicht war ihm das auch zu risikoreich, denn kurze Zeit später hat er, ich muss jetzt ja sagen, die Leichenstücke in einen Rucksack getan und ist in diesen besagten Wald gegangen und hat da die Einzelteile überall verteilt und vergraben. Letztendlich wurde er für die Tat zu 24 Jahren Haft verurteilt und seine Frau, die wurde überhaupt nicht belangt. Denn die Frau, die hat vor Gericht behauptet, dass sie während des Streites ins Nebenzimmer gegangen ist und da ist sie in Ohnmacht gefallen.
Sicherlich.
Ja. Ja. Krass, die Geschichte,
ja,
oder?
Ja, total.
Ja, das war meine Kurzgeschichte. Dafür ist meine andere Geschichte nachher etwas länger und die beruht auf einem Horrorfilm.
Da bin ich ja mal gespannt.
Ja, aber jetzt kommen wir erstmal zu dir, Tanja.
Ja. Ich hatte auch anfangs übrigens eine Geschichte vorbereitet, die auf einem Horrorfilm basiert.
Aber die hast du nicht heute?
Nee, die habe ich nicht.
Oh cool, ich habe die ja. Hoffentlich, Philipp, wenn du sie jetzt auch hast, dann hast du natürlich Pech gehabt.
Ob das dieselbe ist? Ich habe sie ja nur zur Hälfte vorbereitet. Dann habe ich das unterbrochen zugunsten meiner heutigen Geschichte.
Okay.
Und zwar starte ich mal mit folgender Szene. In Frankreich wurde die Polizei zu einem Haus gerufen, weil drinnen kein Licht brennt, außer in einem Zimmer oben und die Türen verschlossen sind, müssen sie die Türen aufbrechen. So, jetzt brechen sie die Türen auf, treten in dieses Haus ein und leuchten dann da so rum mit der Taschenlampe.
Oh, das kann man sich so vorstellen.
Das kann man sich richtig vorstellen, ne? Mhm. Und auf der Treppe liegt ein Auge.
Ein Auge?
Ein Auge. Und ich habe sogar in ein paar Beschreibungen gelesen, dass dadurch, dass der Sehnerv noch intakt war, das so gezuckt hat die ganze Zeit.
Oh Gott, ist das gruselig.
Ist das gruselig? Und nachdem dieses Auge entdeckt wurde, musst du dir vorstellen, geht die Polizei ganz langsam die Treppe hoch, weil ich habe ja gesagt, oben war in einem Zimmer Licht.
Ja, genau.
Alles andere war ja dunkel.
Oh, dann sind die im Dunkeln diese knackende Treppe
hochgegangen. Dann sind die da diese Treppe hochgegangen. Und dazu muss man wissen, wir sind gerade im Jahr 1933.
Oh.
Na, das ist ja dann auch noch mal so ein bisschen so ein
viktorianisch vielleicht.
Ja, so ein unheimliches älteres Haus, ne? Aber so schon eine Villa. Und dann sind die da hochgegangen. Ich stelle mir so vor, wie aufgeregt man sein muss, wenn man ja weiß, da ist nur in einem einzigen Zimmer Licht.
Ja. Da pocht das Herz bis in den Hals.
Ja,
hoch.
Ganz genau. So. Und dann entdecken die Polizisten zwei Leichen. Dazu komme ich gleich. Die Leichen sind zu dem Zeitpunkt nicht mehr erkennbar. So zerstört sind ihre Körper und Köpfe. Und dann gehen sie weiter langsam zu diesem Zimmer, wo das Licht brennt.
Oh.
Und dann machen sie die Tür auf und rechnen eigentlich damit, zwei weitere Leichen zu entdecken. Das erklärt sich später, wenn ich erkläre, wer das war. Und tatsächlich finden sie aber keine Leichen, sondern sie finden im Bett zwei nackte Frauen, die sich umarmen und voll beschmiert sind mit Blut.
Aber noch leben?
Überhaupt nicht verletzt sind, denn es ist nicht ihr eigenes Blut.
Oh.
Und darauf angesprochen, was das mit den Leichen auf sich hat, draußen sagen die beiden, das waren wir. Und ich spreche von den, ich nenne sie jetzt mal Papin-Schwestern. Und das ist ein relativ spektakulärer Fall gewesen damals in den 30ern, wie du dir vorstellen kannst. Denn es handelt sich eben um zwei Schwestern. Und zwar um die Christine und die Lea. Und die sind schon mal aufgewachsen in einer ganz instabilen Familie. Sie hat noch eine Schwester. Die wurde zum Zeitpunkt, als sie so 9 oder 10 war, von ihrem eigenen Vater vergewaltigt. Und die Mutter ist bei ihm geblieben, weil sie gesagt hat, ihre Tochter hat ihren eigenen Vater eben verführt.
Mhm.
Also verstehst du auch schon, wie die Mutter drauf ist, ne?
Ja.
Und die beiden Schwestern Christine und Lea wurden aber auch schon direkt zu Beginn, kurz nach der Geburt eigentlich, zu Onkel und Tante gebracht und später dann in das Heim, in das auch die dritte Schwester gebracht wurde, sodass die Eltern dann eben alleine waren. Die Mutter hat sich dann scheiden lassen irgendwann, aber die wollten beide eben die Kinder gar nicht so richtig. Und durch diese Zeit im Heim haben die Christine und die Lea eine sehr krasse geschwisterliche Beziehung zueinander aufgebaut. Und die Christine war sehr, sehr dominant gegenüber der Lea. Die Lea war auch jünger. Und man hat sogar den beiden nachgesagt, dass sie eine sexuelle Beziehung zueinander hatten.
Mhm.
Das weiß man aber bis heute nicht genau. Die Christine wollte eigentlich Nonne werden, aber die Mutter wollte unbedingt, dass sie arbeitet. Und so sind die beiden, haben angefangen, als Hausmädchen zu arbeiten. Und wenn es ging, gemeinsam im selben Haus. Und 1926 ist die Christine zu der Lancelie-Familie gekommen. Und das war ein pensionierter Anwalt und seine Frau und die Tochter Genevieve. Und zuerst hat er nur die Christine dort gearbeitet und dann hat sie aber die Lea dazu geholt. Die Mutter war depressiv und hat ihre ganze Wut immer an den beiden Schwestern ausgelassen. Das heißt, sie hat die geschlagen, sie hat die gedemütigt, sie hat die permanent beschimpft, die Köpfe gegen die Wände geschlagen. Also die Schwestern wurden über die Jahre immer wütender auf die Familie und haben sich immer weniger unter Kontrolle gehabt und haben dann eben geplant, die beiden zu töten.
Mhm.
An dem Abend, das war der 2.2.1933, waren Mutter und Tochter shoppen, wollten kurz nach Hause und wollten sich dann mit dem Mann bei Freunden treffen. Und sie kamen abends zu dem Haus und es war stockdunkel, bis auf dieses eine Zimmer. Sie sind reingekommen und trafen auf die beiden Schwestern und die haben gesagt, das Licht geht nicht mehr, weil Christine in eine Steckdose gepinkelt hat.
Oh Gott.
Damit wollten sie sofort provozieren,
ja,
weißt du?
Ja.
Und die Frau ist dann komplett ausgerastet und ist dann sofort auf sie draufgegangen. Und daraufhin haben die beiden Schwestern mit bloßen Händen, das muss man sich mal vorstellen, mit bloßen Händen beiden die Augen rausgepult. Ist das nicht derbe?
Ja, vor allen Dingen, dass die das geschafft haben.
Genau, ja. Das hat mich auch überrascht. Und sie haben darüber hinaus noch einen Hammer und Messer benutzt. Und sie haben mit dem Hammer so doll auf die Köpfe draufgeschlagen, dass die so gespalten wurden, weißt du?
Ja.
Und immer wieder mit dem Messer sind sie auf die gegangen. Aber wie gesagt, die Augen haben sie mit der Hand rausgenommen. Und als die Polizei gekommen ist, hat sie herausgefunden, dass dieser Angriff auf die beiden Frauen um die 2 Stunden gedauert haben muss. Und man konnte feststellen, dass die Augen definitiv bei lebendigem Leibe rausgenommen wurden.
Jeweils beide Augen?
Ja. Und ich habe ja gesagt,
dass eins lag da doch, ne?
Die waren ja überhaupt nicht mehr erkennbar, ne? Die beiden Leichen. Ja. Das eine Auge lag ja auf der Treppe.
Genau.
Das andere, das war nämlich das Auge von dem Mädchen, das andere lag so neben ihrer Leiche. Und die beiden Augen von der Mutter waren so am Schal dran.
Die hingen da so raus.
Also die waren so im Schal, in so einer Schalfalte quasi.
Ja,
also man kann davon ausgehen, dass die Schwestern die extra da hingelegt haben. Ne?
Mhm.
So. Und was ich auch so ekelhaft fand, ich habe ja gesagt, dass die auch einen Hammer benutzt haben. Und als die Polizei eben in dieses Zimmer kam und die beiden im Bett gefunden hat, lag der Hammer auf dem Stuhl. Und an diesem Hammer klebte ganz viel Blut und ganz viele Haare.
Mhm.
Ich habe ja gesagt, dass sie sofort gestanden haben. Und sie haben aber gesagt, sie wurden angegriffen und haben sich selbst verteidigt.
Ja.
Das ist natürlich schwierig, ne? Also wie du das jetzt argumentierst, dass du dafür die Augen rausnehmen musstest. Interessant fand ich daran auch, die waren während des Prozesses, kann man sich übrigens auch Fotos im Internet angucken, ist irgendwie echt bedrückend. Auf jeden Fall, während des Prozesses waren sie in unterschiedlichen Gefängnissen und die Christine hat es so fertig gemacht, dass sie selber versucht hat, sich die Augen rauszunehmen. Und da wurde sie aber noch rechtzeitig erwischt und hat dann eine Zwangsjacke bekommen. Und ein einziges Mal durften sie sich in dieser Zeit treffen und da ist die Christine sofort auf die Lea auf sie zugegangen und hat ihre Bluse geöffnet und hat zu ihr gesagt, bitte sag ja. Und da ist das eben auch entstanden, dass sie davon ausgegangen sind, dass die eventuell sexuellen Kontakt hatten.
Ja.
Es gab dann ganz viele Psychologen, die gesagt haben, da gibt es weder eine sexuelle Beziehung noch irgendeine psychische Krankheit bei beiden. Aber im abschließenden Gutachten ist man eben doch davon ausgegangen, dass sie beide nicht ganz klar sind im Kopf. Die Christine, die dominante Person ist, wurde verurteilt zur Todesstrafe ursprünglich und das wurde umgewandelt in lebenslang. Und die Lea hat 10 Jahre bekommen, weil man eben gesagt hat, die stand sehr stark unter dem Einfluss von der Christine. Und dadurch, dass sie dann in unterschiedliche Gefängnisse gekommen sind, das hat die Christine so fertig gemacht, dass sie gesagt hat, sie hält das nicht aus und aufgehört hat zu essen. Und tatsächlich ist sie 1937, also 4 Jahre nach der Tat, gestorben. Und zwar ist sie verhungert.
Ja.
Und sie wurde offensichtlich auch nicht künstlich ernährt. Ich meine, es war in den 30ern, ne? Da gab es das vielleicht auch nicht so. Und die Lea ist nach 8 Jahren rausgekommen. Und sie hat dann unter einem neuen Namen wieder als Hausmädchen gearbeitet.
Oh Gott.
Und mit ihrer Mutter zusammengelebt. Das fand ich auch irgendwie komisch. Und bis heute weiß man nicht, wann sie gestorben ist. Es gibt ein Todesdatum im Jahre 1982. Aber für einen Film hat ein Regisseur etwas mehr Recherche betrieben. Und er behauptet, er hat die echte, weißt du, sie lebte ja unter falschem Namen, er hat die echte Lea gefunden. Und sie sei 2000 in einem Hospiz verstorben, nachdem sie nach einem Schlaganfall nicht mehr sprechen konnte und sich auch nicht mehr bewegen konnte. Fakt ist, letztlich weiß man es nicht genau. Was man weiß, ist, dass beide Schwestern im Grunde ein wirklich tragisches Schicksal hatten.
Ja, das stimmt. Und warum die das jetzt genau gemacht haben, weiß man nicht.
Man weiß es nicht genau. Die einen behaupten, das waren einfach Psychopathinnen.
Ja.
Man sagt auch, die haben auch Zeichen von Psychopathie gezeigt, weil sie eben, das sieht man auch gut auf den Fotos, finde ich, völlig apathisch an dir vorbeigeguckt haben. Sie konnten ihren Blick nicht fokussieren und so weiter und so fort. Andere wiederum sagen, dass das ein Zeichen war von den Hausmädchen, die sich aufgelehnt haben gegen die Reichen, die sie eben mit Füßen getreten haben.
Ja.
Und sie haben das ja auch in so eine Richtung gepackt. Sie haben ja auch gesagt, wir wurden immer geschlagen und gedemütigt und haben uns dabei nur selbst verteidigt. Was jetzt letztendlich, also wahrscheinlich war es eine Mischung aus beiden, will ich mal behaupten. Denn man kann sich natürlich auch anders wehren. Ne?
Ja, natürlich.
Ich denke, das mit den Augen hat vielleicht eine Bedeutung gehabt. Aber welche haben die beiden mit in den Tod genommen?
Ja, Tanja, schlimme Geschichte.
Ja. Ich bin auch immer wieder drüber gestolpert. Ne? Also nur dadurch, dass man so wenig weiß, habe ich diese Geschichte bisher immer nicht erzählt.
Ja.
Aber ich finde einfach, die bleibt einem im Kopf. Ne? Wenn
das
du da
stimmt.
einmal kurz drüber was gelesen hast oder gehört hast, dann denkst du da immer mal
das
wieder
stimmt.
dran.
Meine Geschichte beruht ja auf war eine Vorlage für einen Horrorfilm. Und diesen Horrorfilm gab es auch, glaube ich, 3 Teile von.
Ist das jetzt The Collector?
Scream.
Oh, Scream.
Dann fangen wir mal an. Danny sitzt mal wieder in seinem Kinderzimmer auf dem Stuhl. Ihm gegenüber sitzt sein Bruder Kevin. Soweit ist ja alles normal, wenn die Kinder nicht gefesselt wären. Danny ist zu diesem Zeitpunkt 5 und sein Bruder Kevin 4 Jahre. Sie haben mal wieder zu laut geschrien und rumgetobt. Das war dem Vater zu viel und das war auch nicht das erste Mal, dass er seine Kinder am Stuhl festgebunden hat. Die Mutter wurde oft geschlagen, der Vater war gewalttätig und jähzornig. Weder Feiern gab es am Haus, geschweige denn Geburtstage für die Kinder. Gar nichts. Und eines Tages brachte Danny auch voller Stolz ein kleines Hundewelpen mit nach Hause, was er geschenkt bekommen hat. Der Vater hat das genommen und dieses Tier mit voller Wucht gegen die Wohnzimmerwand geworfen. Dass es natürlich sofort verstarb. Gott. Und der Vater hat auch täglich der Familie gezeigt, wie sehr er diese Kinder gehasst hat. Generell Kinder gehasst und auch Tiere. Claudia, also es war die Mutter, die hat auch oft die Kinder genommen und ist abgehauen von dem Mann, weil sie konnte es halt nicht mehr ertragen. Aber letztendlich ist sie wegen fehlendem Geld und auch,
wieder zurückgekommen.
Ja, und auch mit dieser Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann doch mal besser wird, immer wieder zurückgekommen. Mhm. Und des Öfteren wurde Claudia immer wieder von ihrem Mann zusammengeschlagen, immer wieder wurden die Kinder gefesselt und irgendwann konnte sie dieses Martyrium nicht mehr ertragen. Sie ging ins Bad, ließ sich Wasser ein in die Wanne, zündete sich Kerzen an und du musst dir vorstellen, das Bad, das roch so schön nach wohltuenden ätherischen Ölen und die Idylle sah eigentlich soweit ganz gut aus, wenn da nicht ein Messer auf dem Badewannenrand lag, denn damit hat sie sich dann die Pulsadern aufgeschnitten.
Und die Kinder hat ja diesem Mann überlassen, ne?
Danny bemerkte die Tat in letzter Sekunde und hat somit seine Mutter gerettet. Oh. Das Ganze war natürlich alles zu viel für Danny.
Ja.
Bereits mit 11 Jahren gesellte sich ein neuer Freund zu ihm, und zwar der Alkohol. Und wenig später auch noch Marihuana. Aber da musst du dir vorstellen, Tanja, da war er gerade 11 Jahre.
Ja, das ist...
Und mit 12 wurde er bereits in einer Ecke liegend von Wachmännern eines Supermarktes aufgelesen. Da war er richtig betrunken und von Hasch komplett zugeraucht. Und da hat er auch die ersten Erfahrungen mit der Haftanstalt gemacht. Und das sollte auch nicht sein letzter Besuch sein, denn immer wieder zog er betrunken um die Häuser, begann Diebstähle, Raubüberfälle und dadurch landete er natürlich auch häufiger im Gefängnis. Und später sagte er auch noch aus, dass seine schönste Erinnerung an seine Kindheit war, als er mit 15 Jahren eine Gitarre geschenkt bekommen hat. Die Musik und das Abgleiten in unterschiedliche Rollen hat es ihm ermöglicht, seine grausame Realität wenigstens zeitweise zu vergessen. Mhm. Tanja, leider wird so jemand meist sehr böse. Aber erstmal scheint alles ganz gut zu sein. Er geht mit 17 zur US Air Force und gliedert sich da auch anfänglich gut ein. Doch nach einem Jahr holt ihn seine Drogensucht ein und baut sich auch gegen einen Offizier auf und wird somit 1972, da war er gerade mal 18 Jahre, aus der Armee wieder entlassen.
Aha.
Und er will nicht wieder zurück in sein Horror zu Hause. Das kannst du dir vorstellen.
Ja, das kann man auch verstehen.
Ja, nun zieht er zu seinem Großvater, tritt in die Kirche ein und lernt dort auch seine spätere Frau kennen, die er 1974 geheiratet hat. Es folgt eine Tochter, ja Tanja, und auch wieder jetzt wird er rückfällig mit Drogen. Dann geht er auch immer seltener zu seinem Job, den er dann hat. Und ich finde, es sind immer so Ansätze. Er versucht immer ein normales Leben
zu
führen.
Ne? Ja.
Er will und schafft es einfach nicht. Und 1977 schnappt seine Frau das Kind und verlässt ihn.
Mhm.
Und jetzt folgen wieder Jahre, wo er sich mit Diebstählen, Einbrüchen, pipapo über Wasser hält. Und eines Tages begegnet er einer Frau, die seiner Frau total ähnelt und die hat er dann vergewaltigt. Und letztendlich wurde er 1979 gefasst und 1988 ist er wieder entlassen worden. Jetzt schafft er es wieder, ein Jahr lang einen Job nachzugehen, bis ihn der Chef entlassen hat. Und dann ist es nachts, da ist er in einem Haus eingebrochen und hat dort 3 Menschen getötet. Zu diesem Zeitpunkt werden diese Morde aber ihn nicht angelastet. So, Tanja, und bevor jetzt seine Mordserie begann, schoss er 1990 seinen Vater nieder. Dabei verlor der Vater ein Auge und überlebte mit einem schweren Bauchschuss.
Oh.
Nach dieser Tat ist er natürlich verschwunden, reiste quer durchs Land, begann mehrere Raubüberfälle und landet letztendlich in Gainesville, das ist in Florida, wo er in einem Waldstück lebte. Tanja, und jetzt kommen wir nochmal auf diesen Horrorfilm, der jetzt auf diese Taten beruht, weil diese alle in dieser College-Szene stattgefunden haben. Und zwar im August 1990 bricht er in eine Apartmentwohnung ein. Da waren 2 Studentinnen, 17 und 18, beide schliefen. Er fesselte die schlafenden Frauen und hat sie beide vergewaltigt. Dann hat er sie getötet und verstümmelt. Er drapierte beide Frauen in dem Zimmer mit gespreizten Beinen und verschwand in der Dunkelheit. Tanja, beide Leichen wiesen mindestens 19 Stichverletzungen auf. Zudem wurde bei einer Studentin die Brustwarze entfernt.
Wow.
Das musst du dir mal vorstellen.
Ja, ist aber auch nicht der erste. Ne? Das haben wir ja schon häufiger gehabt bei unseren Fällen.
Ja, und Tanja, das musst du dir jetzt vorstellen. Direkt einen Tag später bricht er in einer Wohnung ein, wo eine 18-Jährige lebt. Und ich denke mir mal, dass er das vorher schon ausbaldowert haben muss, weil er sich in dieser Wohnung versteckt hat.
Oh, es ist unheimlich.
Ja, ne? Und später wird auch festgestellt, dass sich die Studentin, die dann nach Hause gekommen ist, noch was gekocht hat. Und somit muss Danny sie die ganze Zeit in der Wohnung beobachtet haben. Ich stelle mir so vor, der stand die ganze Zeit hinter so einem Vorhang.
Ja,
oder so.
Vor allem, das wird ja, wenn das eine Studentin war, wird das ja auch keine Riesenwohnung gewesen sein.
Nee, das ist ja das Gruselige. Und er hat so eine passende Situation abgewartet, hat das Opfer überwältigt, sie auch gefesselt. Und dann hat er mit einer Schere ihre ganzen Kleidungsstücke abgeschnitten von ihrem Körper. Dann hat er auch sie vergewaltigt und erstochen. Und als zu guter Letzt hat er den Kopf abgetrennt und den in ein Bücherregal gestellt. Und auch hier wieder die Brustwarze entfernt. Schon hart, oder?
Ja.
Und Tanja, die drei Opfer wurden 2 Tage nach der ersten Tat gefunden, weil die Eltern sich Sorgen gemacht hatten und die Polizei verständigt. Das letzte Opfer wurde entdeckt aufgrund ihres Fehlens beim Job und auch nicht der Erreichbarkeit. Das hat der Hausmeister und beide am gleichen Tag entdeckt. Und trotz dieser Morde gelingt es ihm wieder. Ende August schleicht er sich in ein Apartment und tötet einen 23-jährigen Studenten mit unzähligen Messerstichen im Schlaf. Und hier ist auch tragisch, jetzt kommt es wieder so horrorfilmmäßig, die Freundin, die da auch noch gewohnt hat, die hat das mitgekriegt und ist in letzter Sekunde ins Badezimmer gelaufen, hat sich da verbarrikadiert, alles, was da war, vor die Tür gestellt und trotzdem ist ihm gelungen, da reinzukommen und sie zu töten.
Oh nein.
Aber hier ist es nun anders. Hier macht er sich nicht die Mühe und zerstückelt seine Opfer oder positioniert die irgendwo, sondern er lässt sie einfach so liegen, wie sie gestorben sind und verschwindet. Tanja, nun gab es 5 tote Studenten. Und was denkst du denn so, was auf dem Campus los war? Wie viele Studierende diese Gegend aus Panik jetzt verlassen haben und nicht zurückgekommen sind?
60%?
700 Studierende. So eine Welle hat das geschlagen. Und Tanja, jetzt hat die Mordserie abrupt aufgehört. Weißt du warum?
Weil er Angst hatte, erwischt zu werden.
Weil sie den Täter bereits im Gefängnis sitzen haben. Danny wurde mal wieder wegen Raubüberfalls geschnappt. Und Spezialeinheiten, die ja an diesen Mordfällen gearbeitet haben, haben in dem Zeitraum alles durchleuchtet, was da so passiert ist. Und somit sind sie auch auf ihn gekommen und auf dieses Waldstück, wo er in einem Zelt gelebt hat, nahe des Campus. Und man fand Gegenstände, die mit den Morden in Verbindung gebracht wurden. Und jetzt, pass auf, und unter anderem, Tanja, haben die auch einen Staubsauger gefunden, wo ein Haar eines Opfers drin war. Das fand ich jetzt auch ein bisschen skurril.
Total.
Dass sie da einen Staubsauger gefunden haben. Einbruchwerkzeuge und ganz eindeutig haben sie auch ein Kleidungsstück gefunden mit Blutspuren von dem männlichen Opfer. Also da braucht man eigentlich theoretisch nur 1 und 1 zusammenzählen.
Ja.
Und wegen der Raubüberfälle hat er bereits 4-mal lebenslänglich bekommen. Und 1994 begann dann der Prozess wegen der Morde. Er gestand alle Morde und wurde zum Tode verurteilt.
Warum hat er die denn gestanden?
Ja, weil die Beweislage so erdrückend war. Und im Prozess sagte er ganz reumütig, ich zitiere jetzt mal, er würde gerne die Uhren vor dem August 1990 zurückstellen, aber ich bin nicht der Hüter der Zeit, sondern nur ein kleiner Teil der Geschichte und ein Überbleibsel des Sündenfalls der Menschheit. Und das ist auch noch schlimm, finde ich. Und seine Mutter, die sagte dann noch, sie sollen doch sie nehmen und auf den elektrischen Stuhl setzen, denn sie ist diejenige, die schuld an allem sei. Oh. Also sie hat sich wirklich selber die Schuld gegeben daran.
Heftig.
Und Danny wurde 2006 als 63. Todeskandidat nach Wiedereinführung der Todesstrafe mit der Giftspritze hingerichtet. Und jetzt kommen wir nochmal abschließend noch einmal zu diesem Dreifachmord, der 1989 stattfand.
Den man ihm ja ursprünglich nicht zuordnen konnte.
Genau, und hierfür wurde er auch nie angeklagt. trotz der Parallelen, die es da gab, da war auch der Fokus gesetzt auf die Frau und die wurde auch so drapiert. Also da gab es richtig Parallelen. Aber Danny selbst verfasste kurz vor der Hinrichtung ein schriftliches Geständnis, welches die Taten schilderte. In der damaligen Zeit war diese DNA auch noch,
ja, klar.
Noch gar nicht so weit und sonst wäre er vielleicht auch für diese Taten belangt worden. Aber mehr als die Todesstrafe ging ja eh nicht. Ja, Tanja, das war mein Fall. Und da siehst du auch Parallelen zu Scream. Wobei die den da ja noch ein bisschen verlustigt haben, ne?
Ja, und ja auch mit der Maske, ne?
Genau.
Das kommt ja auch noch dazu. Genau. Aber ich finde gerade so, wo er sich da in der Wohnung versteckt hat, das ist schon, ne?
Ja.
Also das hat schon diesen...
Eine Inspiration.
Potenzial, das verstehe ich schon, ja. Gruselig, ja, Tanja, auf jeden Fall.
Das war so ein Slasher-Fall, kann man sagen. Und mal wieder ganz anders als zur letzten Woche. Das finde ich ja ganz schön, dass wir wirklich immer ganz unterschiedliche Fälle haben. Und sicherlich nächste Woche auch wieder.